Ja, ich darf in der Predigtreihe des Epheserbriefes nochmal weitermachen. Damals war Daniela nur bereit, über Kapitel 5 vom Epheserbrief zu predigen, wenn ich diesen Text nehme und sie ihn nicht dran nehmen sollte. Und ja, so nehme ich ihn mal heute dran. Der Brief an die Epheser, das, was wir so als die Haustafel in Deutsch nennen, die Ordnung für das Haus. In der Zeit des Neuen Testaments gab es kein extra Wort für Familie, sondern mit Haus bezeichnete man eben alle, die im Haus wohnen. Das waren zu der Zeit ja gewöhnlich nicht nur Papa, Mama und ein paar Kinder, sondern eben mehrere Generationen vielleicht, auch die Sklaven, Diener und so als Großfamilie, als ganze Wirtschaftsgemeinschaft bildete das Haus. Und in Epheser 5 von Vers 21 bis Kapitel 6, 4 wird sozusagen eine Ordnung für das Haus gegeben. Das hat es in damaligen griechischen Reich oder in der griechisch sprechenden Welt durchaus gegeben, dass auch viele Philosophen solche Ordnungen gegeben haben. Und so ist das ein bekanntes Stilmittel sozusagen. Also es geht hier um die gegenseitige Unterordnung in den Beziehungen im Haus oder in der Familie. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Damit beginnt dieser ganze Abschnitt. Und er verbindet die Ermahnung, werdet voll Geistes, mit dem, mit diesen Ermahnungen für das Haus, für die Beziehungen im Haus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und ich hoffe, dass jetzt auch Diepel richtig übersetzt hat und hier die Übersetzung stimmt. Denn es kann sein, dass jetzt irgendein Kauderwelsch kommt, zumindest in Spanisch. In Deutsch hoffe ich, bleibe ich logisch. So sprecht mich dann an, sprecht meine Frau an. Sie wird dann das predigen, was ich heute nicht gesagt habe. Ja, wie ich schon gesagt habe, das war damals durchaus üblich, dass man solche Regeln für das Haus aufstellte. Allerdings das, was der Apostel Paulus hier gibt, ist revolutionär. Das ist ganz anders. Und lasst uns dem ein bisschen nachgehen. Einmal der Begriff der Unterordnung verbinden wir oft mit einer Hierarchie. Da ist jemand oben und da ist jemand unten. Und der, der unten ist, der unterordnet sich dem, der oben ist. Und setzen manchmal diese Begriffe der Unterordnung mit Gehorsam gleich. Allerdings im Neuen Testament sind das zwei verschiedene Worte auch. Und es ist sehr bewusst mal das eine und mal das andere gebraucht. Mal wird gesagt, gehorcht ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, aber zum Beispiel gegenüber dem Staat, unterordnet euch. Und da ist nie das Wort Gehorsam gebraucht. So, ich lade uns ein, nicht nur Epheser 5 anzuschauen, sondern auch 1. Petrus Kapitel 2 bis Kapitel 3, wo dieses Thema auch angesprochen ist. Dort beginnt der Apostel Petrus den Abschnitt in Kapitel 2, Vers 13, ordnet euch aller menschlicher Einrichtung unter, um des Herrn willen. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Und dann führt der in den folgenden Abschnitten, listet der Apostel Petrus eine Reihe von menschlichen Einrichtungen auf. Einmal beginnt er damit, ordnet euch unter den König, den Statthalter, also der Obrigkeit, der politischen den politischen Autoritäten. Zweitens, wer wird beim Apostel Petrus die Sklave angesprochen? Ihr Haussklaven ordnet euch unter. Dann kommt das Wörtchen ebenso, also unterordnet euch aller menschlichen Einrichtung. Ebenso ihr Frauen ordnet euch den eigenen Männern unter. Und er führt dann noch, spricht auch die Männer an, ihr Männer ebenso. Da wird das Wort unterordnen nicht gebraucht, aber in diesem ebenso ist die Fortsetzung. Also in der menschlichen Einrichtung der Ehe und ebenso ihr Männer ordnet euch unter. Und dann zum Abschluss dieses Textes dann in Kapitel 5, Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle, und da sind wieder alle angesprochen, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. So übersetzt es die Schlachterübersetzung. Im Epheserbrief haben wir auch eine Reihe von diesen menschlichen Einrichtungen. Da ist die Liste unter diesem ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Drei Verse an die Frauen. Ihr Frauen, den eigenen Männern. Da ist das Verb unterordnet euch auch nicht mehr gebraucht. Aber es ist ordnet euch unter, ihr Frauen, den eigenen Männern. Dann sind die Männer angesprochen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und an die Männer sind ganze 9 Verse gerichtet. Also wahrscheinlich brauchen wir als Männer ein bisschen mehr Zeit, bis wir das kapiert haben. Und dann gibt es eine Zusammenfassung am Ende des Kapitels 5 an Männer und Frauen, jedenfalls auch ihr. Jeder, ihr Männer, liebt eure Frauen, so wie sich selbst. Die Frauen aber, dass sie den Mann ehre oder den Mann achte. Also in der Zusammenfassung ist das Unterordnen so ausgedrückt, der Mann unterordnet sich, indem er liebt. Die Frau unterordnet sich, indem sie ehrt und achtet. Also die revolutionäre Unterordnung in der Ehe ist ein Leben in Liebe und Respekt. Das ist das Wesentliche bei dem Thema der Unterordnung. Im Epheserbrief ist dann nicht nur das Thema der Eheleute angesprochen, sondern damit beginnt dann Kapitel 6. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. Da muss es eigentlich heißen, Epheser 6, 1 bis 3. Dann ihr Väter, auch in dieser Liste, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ihr Sklaven, gehorcht, Epheser 6, 5. Ihr Herren, tut dasselbe. Jede Person, jede soziale Gruppe im Haus, in der Familie ist angesprochen und ist gerufen, sich zu unterordnen. Schauen wir uns das Wort der Unterordnung noch mal genauer an. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht alle verliere, weil eigentlich habe ich hier Stoff für mehrere Predigten. Und folgt mir bitte. Das Wort unterordnen, in Griechisch heißt das hypatasso. Und das kommt etwa 40 Mal im Neuen Testament vor. Und wir haben ein interessantes Beispiel am Ende des ersten Korintherbriefes. Wir wissen, in Korinther war viel Unordnung in der Gemeinde. Und jetzt spricht Paulus die Christen in Korinth an und sagt, ich ermahne euch aber, Brüder, ihr kennt das Haus des Stephanas, dass es der Erstling von Achaia ist und dass sie sich in den Dienst für die Heiligen gestellt haben. Hier ist ein Wortspiel. Sie haben sich in den Dienst gestellt. Sie haben Tasso gemacht, sozusagen. Und ich ermahne euch also, dass ihr euch solchen, die Tasso üben, Hypotasso, dass ihr euch einordnet, dazu stellt im Hypotasso und jedem, der mitwirkt und sich abmüht. Und da breitet er es auf und sagt, also unterordnet euch jedem, der sich, der sich müht und mitwirkt. Also ein Unterordnen ist nicht nur für die Ehe angesprochen, sondern ein ganz allgemeines Wesensmerkmal des christlichen Verhaltens sozusagen. Wörtlich kommt dieses Wort sich unterordnen aus dem Militärischen, so wurde das also in der griechischen Sprache gebraucht, und bedeutete sich in einer Ordnung aufstellen, sozusagen sich unter ein Kommando stellen und eine Ordnung einnehmen. Und das führt vielleicht dann uns schon zu der genaueren Bedeutung dieses Wortes. Also es sind sehr unterschiedliche Betonungen dabei, aber es ist primär, sich zu unterordnen, heißt sich freiwillig aktiv einfügen in eine Ordnung. Merken wir, im Fokus ist gar nicht so sehr unten und oben, sondern sich einfügen in eine Ordnung. Ja, das Wort wird auch unterworfen gebraucht. Dankeschön. Das ist Hypotasso. Sich unter eine Kontrolle stellen, kann es auch bedeuten. Untertan sein im Sinne, dass man also Rechte und Willen aufgibt. Ja, im Sinne des Gehorsams auch. Aber primär ist es sich einfügen, sich hineinstellen. Für mich ist dieses ein schönes Bild für gegenseitige Unterordnung. Man fügt sich ein und so ergibt sich da ein schöner Kreis. Ein anderes Beispiel. Ich bin ja jetzt seit einer Woche in einer Reha nach meiner Schulter-OP und es geht darum, wieder Bewegung zu bekommen in die Schulter, muss ich viele Übungen machen und die eine Übung ist, wo ich immer wieder beide Arme gebrauchen muss. Mit dem Stab zum Beispiel. Vielmehr komme noch Anfang der Woche, kam ich noch gar nicht hoch. Mit beiden Armen. Ja, danke. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich schon hochkomme. Also, wer unterordnet sich hier? Welcher Arm? Na, eigentlich beide. Ja? Dieser kann doch sagen, dieser Schwächling, wozu brauche ich den? Ist doch mühevoll. Er unterordnet sich dieser Übung sozusagen. Und dieser muss folgen und kann so auch mehr. Das ist... Ich hatte ja, wenn man solche Übungen macht, hat man ja ein bisschen Zeit nachzudenken. Ein Beispiel für Unterordnung. Sich einfügen, einer zum anderen und so gemeinsam sozusagen das Leben meistern. Ich habe hier ein Zitat von Karl Marx. Nun, Karl Marx ist kein Experte für Ehe bestimmt und er hatte ja auch eine furchtbare Ehe gehabt. So. Aber manches Schlaue hat er ja doch gesagt. Und hier im Blick auf die Ehe. Ein interessanter Satz. Niemand wird gezwungen, eine Ehe zu schließen. Aber jeder muss, sobald er eine Ehe schließt, gezwungen werden, sich zum Gehorsam gegen das Gesetz der Ehe zu entschließen. Wer eine Ehe schließt, der macht, der erfindet das Gesetz, die Gesetze der Ehe nicht. So wenig wie ein Schwimmer die Natur und die Gesetze des Wassers und der Schwere erfindet. Die Ehe kann sich nicht seiner Willkür, sondern seine Willkür muss sich der Ehe fügen. Karl Marx von Unterordnung Ahnung hatte, weiß ich nicht. Aber im Wesen hat er das zum Ausdruck gebracht hier. Es gibt im menschlichen Zusammenleben Ordnungen. Und wenn wir uns in die einfügen, jeweils in der jeweiligen Situation, dann beschreiten wir den Weg zum guten Leben. Dort, wo wir aber immer im Widerspruch zu diesen Ordnungen leben, das mag hier und da sogar uns Freude bringen und vielleicht auch unsere Lust steigern und Glück steigern. Aber am Ende schadet es uns, schadet es dem Gefüge dieser Beziehung. Und so geht es bei diesem Thema der Unterordnung ganz revolutionär, sich einzufügen. Und ich sagte schon, diese Art von Ermahnungen, Listen, Haustafeln hat es damals viele gegeben von verschiedenen griechischen Lehrern. Was revolutionär und besonders ist im Neuen Testament, dass alle angesprochen sind. In den griechischen Tafeln heißt es dann oft so, da wird der Mann angesprochen und ihm wird gesagt, die Kinder müssen gehorchen, die Frau soll untertan sein. Merken wir, wie das anders im Neuen Testament ist. Ihr Kinder, gehorcht. Ihr Frauen, ordnet euch unter. Also jeder ist angesprochen, weil jeder gefragt ist, sich aktiv einzuordnen und einzufügen. Interessant, dass all diese Ermahnungen immer in der Mehrzahl gebraucht sind. Das heißt, es geht immer um die Gemeinschaft, um das Gesamte. In der Gemeinde und Familie geht es um die gegenseitige Unterordnung, einander untertan zu sein. Es ist ausgerichtet auf die Beziehung. Wie ich schon sagte, im Fokus ist nicht eine Hierarchie. Es ist keine mechanische Regel von oben und unten, von dem oberen und der unteren. Das ist also wie wir die Erfahrung alle machen, in einer guten, harmonischen, lebendigen Beziehung ist eine Balance von einem Bestimmen und sich anschließen und sich fügen. Und dort, wo das mal Bestimmen und mal Folgen in einer guten Balance ist, sozusagen wo die Wippe wippt, da ist die Beziehung lebendig. Wenn aber einer oder eine immer nur bestimmt und der andere immer nur folgen muss, das ist in der Regel keine lebendige Beziehung. Und Probleme sind oft auch nicht fern. So, diese Ermahnung zur gegenseitigen Unterordnung soll uns eine Hilfe sein, unsere Beziehungen zu gestalten. Gegenseitige Unterordnung, sich einordnen. In welche Ordnung? Welche Ordnungen der Beziehungen nach dem Evangelium, wir haben es in den Listen gesehen, sind da? Sind wir bereit, als Nachfolger Jesu dieser Weisheit der Bibel zu folgen und dabei zu lernen und es einzuüben? Das Neue Testament liefert auch die Begründungen für diese Unterordnung. Einmal fällt sie auf, das ist das Beispiel Jesu. Da ist das Vorbild Christi. In seiner Person, der, obwohl er hocherhaben ist, obwohl er Gott ist, bei Gott war, heißt es, er erniedrigte sich selbst und wurde Knecht, ja, wurde Sklave, ja, bis zum Kreuz. Das Beispiel und Vorbild Christi. Sich einfügen in einen Heilsplan, hieß es bei Jesus. Sich einfügen soll es bei uns heißen, weil wir Jesus zum Meister und Vorbild haben. Dann heißt, steht immer wieder, wie sich's im Herrn gebührt, also dem Wesen entsprechend. Für alle unsere Beziehungen ist doch gesagt, im Philipperbrief zum Beispiel, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ja, es entspricht dem Wesen, dieses einer achtet den anderen höher als sich selbst, dass wir uns einordnen, dass wir auch folgen können. Und drittens, es wird der Wille Gottes zu guten Werken, die er uns schon vorbereitet hat, aber wir sollen sie auch tun, indem wir uns unterordnen. Und als Ergebnisse werden dann auch aufgeführt einige Dinge, zum Beispiel bei den Kindern, ja, wird gesagt, also gehorcht euren Eltern, damit euch es gut gehe, du lange lebst. Oder im Epheserbrief wird zu den Männern gesagt, sie sollen lieben, der wer die Frau liebt, der liebt sich selbst. Also ein der Ergebnisse ist, damit es uns gut gehe in der Beziehung. Zweitens, damit auch unsere Gottesbeziehung gedeihen kann. Im Kontext dieser Ermahnungen sagt Petrus, ja, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also lebt in Unterordnung, damit eure Gebete nicht verhindert werden, damit eure Gottesbeziehung auch nicht Schaden leidet. Dann wird ein anderes die Haltung für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich hatte es schon angedeutet. In Epheser 5 kommt ja zuerst diese Ermahnung darum, und berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Und dann werden einige Dinge genannt, werdet voll Geistes. Und diese Ermahnung, ordnet euch unter, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, schließt diesen Abschnitt ab, indem ihr, werdet voll Geistes, indem ihr Unterordnung lebt in euren Beziehungen. Und als letztes, durch das Leben der Unterordnung geschieht das Zeugnis des Evangeliums. Der Apostel Petrus sagt, die Unwissenheit wird zum Schweigen gebracht, oder Männer werden ohne Worte, ungläubige Männer werden ohne Worte durch den Wandel der Frauen gewonnen werden. All diese Ergebnisse werden genannt im Kontext der Unterordnung. Nun schauen wir uns jetzt nochmal Epheser 5 genauer an, auch wenn wir jetzt nicht im Einzelnen natürlich allem nachgehen wollen. Die Unterordnung des Ehemannes, der Mann liebe. So lebt der Mann die Unterordnung. So fügt er sich in die Beziehung ein, wie Gott sich die Ehe gedacht hat. Liebe deine Frau, so wie Christus die Gemeinde. Das verschlägt einem den Atem. Wäre es dazu schon fähig? Männer, wir brauchen Gott. Wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen seinen Heiligen Geist, damit wir das leben können. Möge Gott uns immer wieder die Willigkeit dazu geben und möge er in uns die Fähigkeit dazu geben. Ich will jetzt nicht im Einzelnen den Text lesen und auslegen, aber hier wird ganz groß beschrieben, wie Christus eben die Gemeinde geliebt hat, wie er sich investiert hat für die Beziehung zu uns Menschen. Ja, er hat Verantwortung für die Beziehung übernommen vor allem. Wir verbinden das Unterordnen als Männer ja manchmal mit diesem, naja, ich habe dann Autorität. Aber wenn wir diesen Text lest, ich lese da nichts, dass da irgendwas gesagt ist, ja, der Mann, Christus hat die letzte Entscheidung und deshalb sollen wir ihm das nachahmen und Autorität haben zu der letzten Entscheidung. Und Christus ist Retter und Herr. In der Weise ist er natürlich auch nochmal jemand anderer als ich als Ehemann. Aber das, was Paulus aufführt, ist die Bemühung und die Investition, sich hingeben, tasso, sich hingeben in die Beziehung, damit unsere Ehefrauen hypotasso sind, sozusagen antworten können. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Für die Ehefrau wird dieses Unterordnen vor allem in die Begriffe Ehre den Mann, achte den Mann oder Respekt haben. Und wahrscheinlich so, wie die Liebe des Mannes das tiefste Bedürfnis der Frau sozusagen begegnet und Antwort darauf ist, so ist wahrscheinlich das Ehren und Achten der Frau das tiefste Bedürfnis bei uns Männern. Und auch da, liebe Frauen, auch da braucht man Gott. Denn mir ist ja sehr bewusst, ihr müsst Männer und Ehemänner achten, die so furchtbar unvollkommen sind. Ihr habt die Sehnsucht nach dem paradiesischen Mann, nach dem perfekten Liebhaber. Aber das sind wir nicht. Und bei allem, was wir verbocken, ist es schon verständlich, dass das Ehren und Achten gar nicht so einfach ist. Aber gerade deinen Mann zu ehren und achten, so wie der Mann gefragt ist, gerade die Frau, die ich geheiratet habe, zu lieben, nicht eine idealisierte Person. Auch dafür brauchen Frauen den Heiligen Geist und seine Kraft, der die Willigkeit schafft und die Fähigkeit. Ich will noch ein paar praktische Dinge vielleicht aufführen. Wir fragen ja dann, naja, aber was heißt das für die Zuordnung zueinander? Wenn es nicht um oben und unten geht, worum geht es dann? Bei Team F habe ich diese verschiedenen Bildchen gefunden. Verschiedene Modelle für das Zusammenleben von Mann und Frau, verschiedene Ehemodelle sozusagen. Das sind einmal die hierarchischen Modelle, die traditionelle Form. Der Mann hat die Führungsrolle, er sozusagen ist oben. Er ist das Haupt, die Frau ist unten, sie folgt. Er ist für die wichtigen Entscheidungen oder die letzten Entscheidungen verantwortlich. Oft wird diese Form auch die einzig biblische genannt. Und die Begründung ist dann, ja, die Schöpfungsordnung Gottes sagt das. Aber lest mal die ersten Kapitel der Bibel genau durch. Was sagt denn die Schöpfungsordnung genau? Was ist denn da drin? Ist da wirklich nur das? Diese Form funktioniert. Allerdings, sie funktioniert dort gut, wo der Mann ein natürlicher Führer ist von seiner Persönlichkeit und die Frau von ihrer Persönlichkeit eine sozusagen natürliche Nachfolgerin ist. Wo das von den Persönlichkeiten umgekehrt ist, gibt es in der Regel Probleme. Nun, darauf kann man antworten, Frauen vorwärts, jetzt haben die Frauen das Sagen. In der Praxis ist das oft so, ja. Theoretisch ist man oben, aber in der Praxis, ja, der Mann ist das Haupt und die Frau ist der Hals. Und man bewegt sich dahin, wie sozusagen die Frau das will. Wir kennen vielleicht auch solche Beziehungen. Nach meiner Beobachtung funktionieren sie selten gut. Nun, eine andere Antwort auf das Hierarchische, die gleichberechtigte Modelle. Wir sind gleich und man betont das gleich und man betont vielleicht auch die Rechte. Wir haben gleiche Rechte. Wir können beide oben sein. Wir können beide bestimmen. Und dann wäre das nun dieses Modell vielleicht mit dem Bildchen. Wenn man das ganz konsequent lebt, dann lebt jeder für sich. Jeder verwirklicht sich selber und lebt seine Rechte aus. Nun, die gegenseitige Unterordnung wäre vielleicht eine andere Antwort. Team F kommt zu diesem Blended-Modell der Verbundenheit. Das Bewusstsein als Ehepaar sind wir ein Team. Wir gehören zusammen. Und in einem Team ist man so stark, die Stärken potenzieren sich, wo jeder seine Stärken einbringen und ausleben kann. Und die Schwächen durch die Stärken des anderen ergänzt und minimiert werden. Und so übernimmt jeder sozusagen der Ehepartner dort Verantwortung und bekommt dort mehr Bestimmungsrecht von dem anderen Partner, wo die Stärken der jeweiligen Person liegen. Nun, wenn, als Beispiel, im Blick auf Finanzen, die Frau mit Geld besser umgehen kann, dann ist es doch nur weise, dass man in diesem Team dem, der besser mit Geld umgehen kann, auch mehr Verantwortung überträgt und zubilligt. Das bedeutet nicht, dass der andere dann da Herrscher wird. Aber in gegenseitiger Unterordnung heißt, da darfst du mehr sagen, dein Wort darf gewichtiger hier sein, weil da deine Stärke ist. Da will ich folgen. Und dann gibt es andere Bereiche, da folgst du mir, weil da meine Stärken sind. Ich glaube, auch in diesem Modell ist der Mann Haupt. Aber nach Epheser 5 ist er Haupt in der Weise, dass er die Verantwortung für die Beziehung übernimmt. Und Männer, das trifft uns wirklich ganz hart. Gewöhnlich sind die Frauen viel sensibler für Beziehungen. Dass in Beziehungen etwas nicht rund läuft, merken wir oft gar nicht. Und Gott gibt uns die Verantwortung gerade an dieser Stelle. Und so im Team zusammen, das zu leben und die Aufgaben zu erfüllen, die Gott uns gegeben hat. Nochmal zu meiner Reha. Ich habe dann noch eine andere Übung, die ich machen muss. Nun, dort ist das eine Rolle mit einem Seil und dann muss ich einfach eine halbe Stunde. Aber dann, ich hatte ja auch im September hier eine OP. Und dann gibt es ein, so ganz oben, das tut nicht mehr weh, aber es ist nicht ganz bequem. Und dann auf einmal dient dieser Arm dem, der linke dem rechten. Weil der ihn herausfordert, ganz nach oben zu kommen, ganz nach oben. Hier sind die Stärken bei diesem und hier sind die Stärken bei diesem. Und so als Team in gegenseitiger Unterordnung dienen wir einander mit der Gaben, die Gott uns gegeben hat, an Fähigkeiten, an Talenten, an Persönlichkeit. Ich schließe. Diese Mahnung zur Unterordnung ist damals und heute aktuell. Wir tun oft diesen Text aus Epheser zur Seite und meinen, das ist so verstaubt, das ist doch für unsere heutige Welt gar nicht brauchbar. Aber ich glaube, er ist total aktuell. Damals, zur Zeit, als der Apostel Paulus diese Worte schrieb, war das eine befreiende, erhebende, gleichmachende, man könnte sagen, emanzipierende Kraft und Wirkung des Evangeliums. Die Frau wird angesprochen und gesagt, sie hat ein Recht zu entscheiden, was sie macht. Sie ist aktiv in der Beziehung und nicht einfach verurteilt zu folgen. Damals entwickelte diese Botschaft des Evangeliums eine missionarische Wirkung, weil sie das Familienleben, die Beziehungen von Mann und Frau auf eine ganz neue Basis stellt. Ja, die Sklaverei wurde nicht gleich abgeschafft. Ja, die Bibel enthält nicht mal einen Vers darüber. Ja, die Sklaverei ist Sünde. Aber die Botschaft, die Paulus an die Sklavenhalter und an die Sklaven richtet, war derart revolutionär, dass die Welt es veränderte. Sie erkannte, das geht doch nicht mit dem Evangelium Hand in Hand. Und auch für heute. Wir leben in einer Zeit der übertriebenen Individualisierung und manchmal auch einem ganz übertriebenen Freiheitsideal. Dieser Text führt uns zur Mitte zurück. Manche Beziehungen auch in Ehe verkommen oder auch in der Gemeinde verkommen in eine mechanische Ordnung ohne lebendige Beziehung der Achtung und Liebe. Dieser Text ermutigt uns, um die Lebendigkeit und Verbundenheit in unseren Beziehungen zu kämpfen und zu arbeiten. Die Mahnung zur Unterordnung im Neuen Testament sind somit höchst aktuell und hilfreich für ein gutes Leben. Darin ist viel Weisheit Gottes, darin ist Wegweisung Gottes. Möge Gott uns helfen, zu hören, was er uns sagt. Und möge er uns befähigen, das zu tun, was wir erkannt haben.